Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Gil.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land.
Auch wenn wir hier über Medizin sprechen, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte ärztlichen Rat.
So. Auch wenn das immer schwieriger wird, dieser Tage.
Genau, leider.
Mit der Gesundheitsreform.
Wir dachten, wir melden uns einmal zwischendurch aus unserem Urlaub zurück. Also wir sind noch nicht ganz aus der Sommerpause da, aber wir dachten, wir machen mal eine Zwischenfolge, weil sich in letzter Zeit ja viel getan hat mit der Gesundheitsreform, mit der AU.
Mit dem neuen Gesundheitsminister.
Genau, mit dem neuen Gesundheitsminister. Und da dachten wir, machen eine kurze Update-Folge. Oder kurz, weiß ich noch nicht, ob die wirklich kurz wird. Aber um den Anschluss nicht zu verlieren.
Genau, sonst kommt man aus seiner Sommerpause zurück und huch,
was soll man alles besprechen? Das wird, glaube ich, trotzdem der Fall sein, weil sich ja wirklich viel tut. Aber ja, deshalb dachten, machen wir einmal eine Zwischenfolge.
Es ist ja aktuell sogar so, dass man sich denkt, okay, darauf muss ich mich jetzt einstellen. Und zwei Wochen später muss man sich schon wieder auf was anderes einstellen, weil es alles noch so sehr unsicher ist.
Ja, total. Also es kommt jetzt gefühlt ein Gesetz nach dem anderen, beziehungsweise eine Reform nach dem anderen. Die Gesetze sind aber noch nicht fertig formuliert, beziehungsweise was reinkommen soll, steht schon fest, aber es ist noch nicht schriftreif und es ist auch noch nicht durch den Bundesrat verabschiedet. Und die Primärversorgungsreform, die steht ja auch noch an. Die kommt ja auch noch auf uns zu. Und dann gab es zwischenzeitlich solche Forderungen, dass man eine AU ab dem ersten Tag haben sollte und dass die Telefon-AU abgeschafft werden soll und.
Ja, ich zitiere Friedrich Merz. Der Patient muss nicht am ersten Tag zum Arzt, aber er braucht ab dem ersten Tag eine AU. Nur nicht digital.
Ja, und da frage ich mich, ja, ist das so sinnvoll? Und ich dachte, das wäre mal eine interessante Folge, um darüber zu sprechen.
Ja, erzähl mal, wie ist das so gedacht mit dieser AU ab dem ersten Tag?
Ja, also auch der Herr Wüst, das ist ja auch der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, der hatte auch gesagt, es ist wichtig zu unterscheiden, ob man eine AU ab dem ersten Tag oder für den ersten Tag braucht. Also das bedeutet eigentlich, es stellt sich die Frage, muss man sofort am ersten Tag wirklich zum Hausarzt oder zum Arzt, um sich krankschreiben zu lassen? Oder reicht es, erst zwei Tage später zum Arzt zu gehen, um sich dann für den Tag, den man gefehlt hat, krankschreiben zu lassen? Und das würde natürlich ein bisschen Stress bei den Ärzten rausnehmen, wenn man das so machen würde. Allerdings muss man ja auch als Arzt nachvollziehen können und auch beweisen können, warum einer krankgeschrieben wird. Und wenn einer zwei Tage später vor einem sitzt und gesund ist, sich aber auch erst zwei Tage später gemeldet hat, gesagt hat, ich war vorgestern krank, dann kann man das eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen. Das habe ich mir so gedacht. Dann kannst du ja eigentlich gar nicht sagen, ja, der war vor zwei Tagen wirklich krank. Der hatte seine Migräne, der hatte seinen Durchfall und. Dementsprechend kann ich ihn und darf ich ihn eigentlich gar nicht krank schreiben.
Ja, aber kannst du ja bei der digitalen AU genauso argumentieren. Wenn mir jemand übers Telefon ins Ohr hustet, kann sein, dass der wirklich krank ist, kann aber auch sein, dass er nicht krank ist.
Das stimmt, aber das ist schon irgendwie mehr Kontrolle, weil die Leute an dem Tag angehalten sind, Kontakt aufzunehmen. Und klar, man hört nicht immer raus, ob einer wirklich krank ist. Wenn einer richtig krank ist, denke ich schon, dass man das auch an der Stimme hört. Wenn das aber so halb krank ist, sage ich mal, die sich nicht gut fühlen, aber jetzt nicht wirklich richtig krank sind, dann hört man das nicht immer raus. Aber ich finde, wenn man Patienten kennt und die holen sich immer montags oder immer freitags ihre AU, ja, dann bestelle ich die ein. Dann kenne ich die Leute. Ich kenne ja auch die Leute, die sich schnell krank schreiben lassen. Und die lässt man dann natürlich am ersten Tag reinkommen, damit man sich beurteilen kann. Zumindest passiert das bei uns so in der Praxis. Wenn ich merke, dass es sich immer wiederholt, ein Muster, dann frage ich mal, was ist los? Weil es muss ja einen Grund geben, warum er sich immer freitags oder immer montags krank schreiben lässt. Dass man da einmal hinterkommt. Und das wird stattfinden, aber wenn er sich jetzt zwei Tage später meldet, um dann an dem Tag selbst krankgeschrieben zu werden, das geht bei uns eigentlich nicht. Da bin ich eigentlich sehr streng und sage, das mache ich nicht.
Ja, da muss man sich schon an dem Tag selber melden. Also wenn es nur für einen Tag ist und man bräuchte für diesen einen Tag die AU, da muss man sich auch am gleichen Tag melden.
Ja, So sehe ich das auch. Und dann ist dieser Spruch schon wieder schwierig.
Ja, der Spruch, der ist ja sowieso, das ist ja logistisch gar nicht möglich, wenn jemand ab dem ersten Tag eine AU braucht, aber nicht den ersten Tag beim Arzt sein muss, dann aber das Ganze auch nicht digital regeln kann, das geht ja nicht.
Ja, vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass die KV damit ausgeht, dass mit der Gesundheitsreform ungefähr 46 Millionen Behandlungsfälle ausfallen werden. Das ist jetzt ja nicht nur beim Hausarzt, sondern auch beim Facharzt. Aber manche holen sich auch bei ihrem Facharzt ja die Krankschreibung. Und dann gleichzeitig berechnet wird, dass durch diese AU ab dem ersten Tag 30 Millionen neuen Behandlungsfälle dazukämen.
Ja, das
da ist eine große Diskrepanz. Also und dann keine Telefon-AU stattfinden soll. Dann ist die nächste Schlussfolgerung, dass sie zu diesen Online-Ärzten gehen, die es ihr teilweise angeboten werden, wovon ich auch kein Fan bin. Ja, die Telemedizin, weil da eben nicht diese Kontrolle da ist, weil man eigentlich jedes Mal beim anderen Arzt ist, weil es dann auch eine Abrechnungssache hat, weil man dann jedes Mal ja eine neue Pauschale abrechnen kann.
Telemedizin ist ja meistens noch, also wenn du da Portale aufsuchst, das ist ja oft noch privat bezahlt.
Aber es gibt auch Kassen-AUs. Also auch Kassen-Online-Terminvergaben. Das wird ja teilweise von der Kasse selbst angeboten.
Mhm.
Die haben dann ihre Ärzte, die Krankschreibung machen online. Und dann wird halt immer eine Pauschale oder zumindest die Videosprechstunde abgerechnet. Und da entstehen ja Mehrkosten. Und da hast du nicht diese soziale Kontrolle, warum meldet er sich immer freitags krank, weil was ja immer wieder ein neuer Arzt ist, der weiß ja gar nicht, dass er sich jetzt zum sechsten Mal freitags krank schreiben lässt in Folge. Und das finde ich dann auch schwierig, weil dann neue Kosten generiert werden und auch da wirklich dann das Erschummeln von AUs, wie der Herr Merz vielen Bürgern unterstellt, viel einfacher wird.
Ja, da kann man ja vielleicht auch nochmal zu sagen, dass man redet ja jetzt immer über die Leute, die sich quasi eine AU ungerechtfertigterweise holen. Das ist ja nur ein kleiner Teil der Menschen, die krankgeschrieben werden. Der Großteil der Menschen, die eine AU braucht, die sind halt dann auch krank zu diesem Zeitpunkt. Und ich finde es sehr schade, dass der Staat eigentlich den Bürgern die Eigenverantwortlichkeit abspricht, dass man sich 3 Tage in Eigenverantwortung bis zur hoffentlichen Genesung auch mal krank meldet, ohne dafür einen Arzt aufzusuchen für leichte Erkrankungen.
Und
also das ist einfach echt schade.
Und ich finde es auch nicht gerechtfertigt, dass die Zahlen mit anderen Ländern zu vergleichen, weil die ein ganz anderes System haben. Also wenn man jetzt Schweden nimmt, die dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die ersten Tage unbezahlt krank nehmen können. Oder in den Niederlanden, wo die ersten 5 Tage gar keine AU ausgestellt wird, sondern die man einfach zu Hause bleiben kann und dann einen Brief vom Betriebsarzt bekommt, was denn los wäre, die müssten mal reinkommen zum Betriebsarzt und der stellt dann fest, was die Krankheitstage oder wie lange es dauern wird. Also es ist ein ganz anderes System und die dann zu vergleichen, finde ich schwierig.
Ja, und also ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, ich glaube, dass wenn das so kommt, dann wird es nicht nur mehr AUs geben, sondern es wird auch längere AUs geben. Weil einfach Praxen, wenn die Patienten krank schreiben, sagen wir mal für einen grippalen Infekt, kommt an Tag 1, hat ein bisschen Husten, hat ein bisschen Kopfschmerzen, geht es einfach nicht so gut, schreibst du maximal 2 bis 3 Tage krank, weil du einfach sagst, okay, kann sein, dass es dann wieder gut ist und wenn nicht, dann bitte nochmal melden. So, da ist ja eigentlich schon, weißt du ja als Praxis schon, okay, wenn der jetzt nochmal kommt, im blödesten Fall kriegst du den Kontakt ja schon nicht bezahlt. Mhm. Wenn sowas dann in Masse passiert, dann wirst du die Leute nicht 2 oder 3 Tage krank schreiben, dann wirst du die vielleicht direkt die ganze Woche krank schreiben. Mhm. Weil in 60-70% der Fälle kommen die Patienten ja dann an Tag 3 und sagen, ja, ach, ist noch nicht so gut und oder geht schlechter. Können Sie die AU noch mal verlängern? Diesen Schritt wird man sich einfach sparen, diese zusätzliche unbezahlte Arbeit. Und das tut mir weh, das zu sagen, weil ich finde das so blöd. Ich will das nicht. Ich will nicht Leute an Montag für eine ganze Woche krank schreiben, weil ich ja gar nicht weiß, ob die ganze Woche wirklich krank sind.
Aber darauf wird es hinauslaufen, vor allem in der Kombination mit der Gesundheitsreform, wenn die Plätze immer weniger werden, weil es mehr Behandlungsfälle unbearbeitet bleiben, weil Kollegen vielleicht aufhören oder ihre Sprechstunde umändern, was jetzt ja schon stattfindet, ja, dann werden wir das machen müssen, damit wir mit der Arbeit zurechtkommen.
Ja, und auch bei den Menschen, also es wurde ja teilweise argumentiert in den Medien auch so ein bisschen gesagt, ja, dann werden Leute eher krank zur Arbeit gehen, als dass sie sich dann zum Arzt setzen. Weiß ich nicht. Kann ich so nicht beurteilen. Aus meinem Gefühl her würde es wahrscheinlich eher so sein, dass die Leute jetzt nicht kränker zur Arbeit gehen, sondern dass sie halt sagen, nee, das war doch immer schon so, dass man eine AU kriegt und jetzt kriege ich auch eine. Es ist halt nur irgendwie lästiger für mich. Mhm. Aber im besten Fall werde ich jetzt sogar schon die ganze Woche krankgeschrieben, weil die Arztpraxis auch natürlich keine Lust hat, umsonst zu arbeiten. Keine Ahnung, das klingt jetzt alles irgendwie sehr düster und unzufrieden. Ich finde, die Regelung macht überhaupt keinen Sinn.
Nee.
Und ich glaube, du findest es auch. Und ich glaube auch nicht, dass es dazu führt, dass die Wirtschaftskraft in Deutschland steigt, sondern dafür müssen wir halt einfach generell auch mal an anderen Dingen arbeiten.
Ja, da muss man wieder die Zusammenarbeit und die Teamarbeit und dieses, also was ich so von den letzten Jahren mitbekommen habe, in anderen Firmen wird immer mehr gestrichen und die Arbeit bleibt die gleiche und wird auf weniger Schultern verteilt. Weil man ja wirtschaftlich arbeiten möchte und man möchte Geld ersparen. Und das geht halt nur bis zu einem bestimmten Grad. Und man muss, glaube ich, einfach die Arbeit wieder arbeitswerter hinbekommen. Und das kriegt man nicht damit hin, dass man ab dem ersten Tag AUs haben muss.
Ja.
Ich glaube, wenn die Qualität und der Job wieder mehr Spaß macht, weil man wieder mehr als Mensch gesehen wird, anstatt ein Prozess, der optimiert werden muss, dann ist es... macht es auch wieder mehr Spaß, dann sieht man, dass die Leute auch wieder mehr arbeiten gehen.
Genau, ich finde schon, dass man merkt, wenn Menschen halt so kurz wie möglich krankgeschrieben sein möchten, weil es wirklich nicht mehr geht, oder wenn sie halt einfach ja die Nase voll haben von der Arbeit, ausgebrannt sind und sich dann denken, ach ja, komm, die akute Erkrankung, die nutzt du jetzt einfach auch mal, um dich ein paar Tage noch erholen zu können, ohne das jetzt zu werten, ne?
Ja, ja.
Als negativ zu werten, sondern einfach das mal so objektiv darzustellen. Und ja, so, das gibt's halt leider auch nicht ganz so wenig, finde ich, bei uns in Deutschland.
Ja, also ich merke wirklich, die Leute, die Spaß an ihrer Arbeit haben und gerne arbeiten und sich da wohlfühlen, weil man auch vom Chef unterstützt wird, weil wenn die sehen, okay, du bist krank, dann schicken die dich auch mal nach Hause, ohne dass sie sofort eine AU brauchen, dann sind die gewillt, länger zu arbeiten oder von zu Hause Homeoffice noch 2-3 Stunden zu machen. Und die finden dann auch einen Weg, dass die nicht komplett krankgeschrieben sind, aber vielleicht auch nicht komplett 100% geben müssten an den Tagen. Und die sind auch nicht so gewillt, eine AU zu nehmen, wo ich manchmal sage, okay, sie nehmen jetzt eine AU, um sich richtig auszukurieren. Die Leute, wo es aber nicht so gut läuft, auf der Arbeit läuft, die sind dann schneller, ja, wollen sie mich nicht die ganze Woche krankschreiben. Da merkt man schon, den Anspruch und auch die Motivation zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eine viel größere Stellschraube.
Mm, so ist es. Ich zitiere einen Fall mal aus der Praxis, wo der betreffende Person sagte, ja, ach, machen Sie doch die ganze Woche, bei uns auf der Arbeit ist sowieso nicht so viel los.
Oder das.
Naja, das ist halt kein Grund für eine AU. Wir sollen ja auch stärker sanktioniert werden als Ärzte, wenn wir AU schreiben, obwohl keine AU besteht.
Aber jetzt mal
also
ganz
auch da
ehrlich,
bin ich mal gespannt, wie
das
da so ausgestaltet wird.
Wie soll das
wird.
Gehen? Weil wenn mir einer sagt, ich habe Durchfall, dann untersuche ich den Bauch, dann sagt er mir, der tut weh. Wer bin ich dann zu sagen, nee, sie lügen mich an?
Ja, oder die mannigfaltigen Ausprägungen der psychischen Erkrankungen.
Ja.
Ne? Wenn Menschen dir sagen, sie können nicht an ihren Arbeitsplatz gehen, weil es ihnen dann psychisch so schlecht geht. Sowas kann man nicht immer objektiv nachvollziehen.
Nee. Nee, das ist, aber das ist natürlich, für einen Bundeskanzler, sage ich mal, nicht immer gut nachzuvollziehen.
Wie war das noch? Da gab es doch dann vom Ärzteblatt, vom Deutschen Ärzteblatt, diese Aufstellung, wie oft die Bundestagsabgeordneten krankgeschrieben sind.
Ja,
und dass die sogar mehr krankgeschrieben sind als der Bundesdurchschnitt.
Ja, die sind überdurchschnittlich oft krank. Und da denke ich mir,
wer schreibt die denn immer krank? Und ab dem
irgendwelche
ersten Tag?
Irgendwelche Ärzte, die scheinbar einfach alles raushauen. Also ich finde das auch, wird ein Misstrauen gegenüber Ärzten gesät. Das ist...
Ja, gegenüber ja. Ärzten, gegenüber Menschen im Generellen, ja. die gegenüber quasi einfach unserem Staat hier, die, dass die Bürger keine Lust haben zu arbeiten und die Ärzte gern krank schreiben.
Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ja auch kein Fan von diesem AU-Zeugs. Ne? Wir hatten ja schon mehrere AU-Folgen gemacht und ich hatte da ja auch immer gesagt, ich finde die AU immer schwierig als Arzt auszustellen, weil ob das wirklich so sinnvoll ist, wie es in Deutschland geregelt ist, kann man darüber diskutieren. Also ich bin ja gar nicht dagegen, dass die ganze AU-Welt reformiert wird, auch mit der Teil-AU. Kann interessant werden, ich weiß noch nicht so richtig, wie wir es umsetzen wollen, weil ich das im Alltag sehe, dass das schwierig wird, weil ich jetzt ja schon häufiger sage, wie sieht's aus, könnt ihr mit dem Chef reden, dass sie nur 2-3 Stunden arbeiten oder die von zu Hause arbeiten und häufig dann kommt.
90% sagen nein, geht nicht.
Man muss natürlich auch sagen, okay, ich frage Patienten und nicht die Arbeitgeber, aber ich habe auch schon ein paar Mal Patienten gehabt, ja, ich probiere das, finde ich eine gute Idee und dann scheitert es aber dann doch am Chef. Also da frage ich mich, wie das funktionieren soll, aber nur umstrukturieren kann ich mir vorstellen, dass es sinnvoll ist. Dann ist vielleicht das Arbeiten als Arzt auch wieder angenehmer, weil man nicht nur diese Verdünnerscheine hat, die ganze Zeit AUs ausschreiben sind. Vor allem jetzt mit der neuen Gesundheitsreform, dass man die Zeit wirklich für sinnvolle Sachen hat. Aber dann muss man sich doch auch umgucken in anderen Ländern, wie machen die das? Nach Schweden, in die Niederlande, dass man da irgendwie grundsätzlich was verändert, dass man sagt, okay, die ersten 2 Tage werden nicht bezahlt. Dann wird natürlich auch ein Aufschrei geben. Aber dass man sagt, okay, wenn man dann länger als 2 oder 3 Wochen krank ist, dann kriegt man auch den ersten und zweiten Tag rückwirkend noch bezahlt. Also man kann, es gibt ja auch Modelle, wo man das anders den Incentive setzen kann. Und das stört mich manchmal bei den Reformen, die denken nur in dem System, was jetzt da ist, anstatt sich andere Systeme anzugucken, wo es gut läuft oder von außen scheinbar gut läuft, weil man kann es ja erst beurteilen, wenn man da drin ist, aber dass man sich da Ideen holt und stattdessen versucht man in dem bestehenden System einfach nur minimale Stellschrauben zu finden, die es letztendlich verschlimmbessern, anstatt besser zu machen. Und das frustriert.
Ja, da setzen wir jetzt mal einen Punkt, mal schauen, was dann noch so passiert. Was man noch der Vollständigkeit halber hinzufügen kann, ist, dass ja trotzdem immer noch vertraglich mit dem Arbeitgeber geregelt werden kann, ob denn ja. der Arbeitgeber nicht sagt, du brauchst erst ab Tag 3 die AU. Das ja. würde dann dieses ganze Gesetz relativieren im großen Teil. Heißt, vielleicht wird sich da auch jetzt gar nicht so wahnsinnig viel ändern.
Da hatte ich heute noch Interview gesehen, ich weiß nicht mehr, mit wem das war, aber der hatte gesagt, es war irgendein Wirtschaftsspezialist, der geht davon aus, dass die Gewerkschaften in den Tarifverträgen extra und Sonderregelungen verhandeln werden, dass die dann weiterhin erst nach dem 2. oder 3. Tag eine Krankschreibung brauchen, dass dadurch eine Umgehung dieses Gesetzes geben wird.
Ja, da haben wir mal wieder viel Arbeit für nichts gemacht.
Ja.
Am Ende.
Ja.
So, jetzt kommt hier der nächste Teil auf dieser Liste der freudigen Nachrichten.
Ja, das Spargesetz. Es gab jetzt.
Das heißt Beitragsstabilisierungsgesetz.
Ja, Entschuldigung, aber für mich ist immer noch ein Spargesetz. Am 27.07. gab es eine Praxisinfo von der Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, die uns bezahlen, die Verhandlungen mit der gesetzlichen Gesundheitskasse machen und die letztendlich das Geld verteilen an die Ärzte.
Und, unter anderem, ja, genau.
Unter anderem. Und die hat jetzt in der Praxisinfo die erste Aufstellung gemacht, was ab dem 1.1. gestrichen wird. Und das war so wirklich einmal schwarz auf weiß, was dieses Stabilisierungsgesetz mit
da
uns vorhat.
Stabil.
Ja, und
nach
das war ein war nicht so eine schöne Lektüre, lass mal so sagen.
Ja, es war so ein bisschen so ein Ausblick, ne? Aber auch natürlich die Info, dass die KV Nordrhein jetzt, also für uns hier in Nordrhein, ja auch noch nicht so richtig ganz genau sagen kann, wie es denn nun ausgestaltet wird und dass sie da weiter dranbleiben und uns informieren. und uns dann ja auch informieren wollen, im Zuge dieses Gesetzes, wenn es so passiert, dass wenn zum Beispiel das Budget aufgebraucht ist für das Quartal, dass man dann als Praxis eine Information bekommt und sich dann überlegen kann, okay, mache ich jetzt noch 2 Wochen zu, weil kommt eh kein Geld mehr rein, oder mache ich jetzt Privatsprechstunde oder.
Ne? Mhm. Aber auch andererseits auch einfach die Versorgung, die weniger werden wird, weil es nicht mehr bezahlt wird oder anders bezahlt wird, die dann in die Pauschale reinkommt, die aber budgetiert ist. Ja, also es war eine schwierige Lektüre.
Ja, das stimmt. Du hattest das so ein bisschen hier zusammengeschrieben. Ich glaube, wir wollen das jetzt nicht in der Vollständigkeit darstellen, aber das, was halt passieren wird, ist, dass einige Leistungen, die bis jetzt für uns separat vergütet worden sind, dass die jetzt einfach nicht mehr vergütet werden, sondern in die generelle Versichertenpauschale integriert werden. Das heißt, man kriegt seine Versichertenpauschale, die ja deswegen jetzt nicht erhöht worden ist, sondern man kriegt weiterhin die Versichertenpauschale wie bisher und erbringt seine Leistung sozusagen, ohne dafür jetzt zusätzlich bezahlt zu werden, also eigentlich umsonst. Das wird einige Sachen jetzt hier aus dem hausärztlichen Bereich betreffen. Bei uns zum Beispiel jetzt die Beratung für die Organspende, die wir zum Beispiel jetzt beim Checkup immer dabei machen. Mhm.
Und das mit der Pauschale abgegolten sein, ist eine ziemliche Farce, weil da ja schon das Gespräch mit abgegolten ist, die EKGs sind damit abgegolten. Also es sind ja schon ganz viele Sachen, die mit der Pauschale eigentlich schon abgegolten sein sollen. Ambulante Operationen sollen auch so abgegolten sein. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich frage, die haben die letzten Jahre eigentlich versucht, viele Operationen zu ambulantisieren. Also dass vieles nicht mehr stationär stattfindet, sondern wirklich nur noch ambulant. Und plötzlich soll das dann in der Pauschale gedeckt sein. Das macht, also es ist, die Logik erschließt sich nicht für mich.
Ja, was hier auch noch drin steht, ist, Vorsorge wird auch budgetiert, das bis jetzt extrabudgetär war. Extrabudgetär heißt jetzt nochmal, also es wird aus einem separaten Finanztopf bezahlt und nicht nur mit der Versichertenpauschale abgegolten. Vorsorge kann ja alles Mögliche sein, ne? Das kann sein,
das dass kann der Check-up sein.
Da integrieren.
Das kann der HKS. Genau. Also Hautkrebs-Screening. Also das ist auch noch nicht genau definiert. Genau das. Wenn dann aber plötzlich so ein Check-up noch rausfällt.
Ja, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, Pflegeheim- und Palliativversorgung sowie psychotherapeutische Leistungen werden auch nicht mehr extrabudgetär vergütet, sondern kommen in die ganz normale budgetierte Vergütung. Das betrifft jetzt, also ich meine, die psychotherapeutische Versorgung finde ich sowieso schon schade. Das ist echt furchtbar, aber die
Pflegeheim- und Palliativversorgung.
Weil das ist was wirklich aufwendig ist. Das kostet viel Zeit, das kostet Personal. Ja, man darf diese Leistung ja trotzdem noch abrechnen. Nur du wirst sie nicht mehr in der vollen Höhe bezahlt bekommen, weil sie budgetiert sind.
Alles eigentlich noch nicht so richtig deutlich. Ab wann findet die Budgetierung statt? Ist das pro Kassensitz? Oder ist wie es bei BAGs bzw. bei Gemeinschaftspraxen? Wie findet es da statt? Das ist irgendwie alles noch nicht so richtig deutlich.
Ja, wenn man sich vor allen Dingen auch überlegt, also in den Pflegeheimen, die wir betreuen, da machen wir teilweise in der Woche jeder Arzt mindestens einmal eine Visite plus noch Notfallhausbesuche plus Hausbesuche durch Physician Assistant oder Weiterbildungsassistenten.
Ja.
Also da bist du ja super schnell dann über dein Budget drüber. Mhm. Und die Hausbesuche sind ja, damit ist es ja nicht getan, sondern es sind ja noch
die Medikamentenpläne,
10 E-Mails, die du kriegst von dem Pflegeheim, die Medikamentenpläne, die du anfassen sollst.
Versorgungsanfragen und also es ist ja ein Bürokratiewulst. Also wirklich, wie viele Stunden die MFAs vorne einfach nur damit beschäftigt sind in der Woche, um Fragen von den Altenheimen und Versorgungsheimen zu beantworten. Und die werden verrückter. Ja, und die MDs, also der medizinische Dienst, der fordert ja immer verrücktere Sachen. Die Anfrage, dass man bei Schmerzmitteln aufschreibt, bei welchem Schmerz darf der dieses Schmerz mitbekommen, wird immer häufiger. Also es reicht ja nicht, wenn man Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, XYZ schreibt. Nein, man muss jedes einzelne Schmerzenart aufschreiben, was ja totaler Schwachsinn ist, weil man ja irgendeinen Schmerz dann wieder vergessen hat. Und wenn es Haarschmerzen ist, im schlimmsten Fall.
Was ist Haarschmerzen?
Ihr ja, kennst du das nicht, weil wenn man Fieber hat und die Haare so richtig wehtun. Aber das, man kann es ja auf die Spitze treiben. Das ist jetzt polemisch ausgesprochen.
Die Haarspitze?
Aber das, also das kommt ja immer mehr. Und wenn man diese Stunden dann nur noch gedeckelt vergütet bekommt.
Ja, also, dann wird man einfach viele Arbeit gar nicht mehr machen. Also ich habe damit angefangen, teilweise mich der sinnlosen Bürokratie zu entledigen, indem ich mich weigere, gewisse Formulare auszufüllen.
Ja.
Ja, das sind auch schöne Sachen, die, über die uns die KV da informiert. Es ist ja auch noch nicht so, dass da die Informationen super verständlich sind für alle, selbst ja für uns auch nicht immer. Aber die KV steht da, glaube ich, schon auch gut auf unserer Seite. Dann großes Thema, was jetzt auch noch ja in den Medien auch viel diskutiert wurde, ist ja, die Haushaltsvermittlungsfälle sollen abgeschafft werden. Mhm. Da haben wir ja schon mehrere Folgen drüber gemacht und waren jetzt
sind
auch
da
nicht
ja auch
immer so mega
die,
begeistert. Genau. Aber die manchmal auch wirklich dazu geführt haben, dass jemand, der wirklich einen schnellen Termin brauchte, dann auch einen schnellen Termin gekriegt hat. Und das soll es halt nicht mehr geben. Gar nicht mehr. Und dann frage ich mich jetzt natürlich auch so aus unserer hausärztlichen Sicht, wie werden dann die Patienten in Zukunft dringliche Termine bei den Fachkollegen bekommen, wenn es wirklich erforderlich ist?
Also ich hoffe, dass das noch irgendwie unter kollegialem Verständnis kommt, dass man, wenn man sich, dass man anruft und sagt, ich habe hier einen Patienten, da mache ich mir extreme Sorgen, ich brauche kurzfristig einen Termin, dass das kollegial noch hinhaut.
Ja. Ja, klar, bei so ganz, ganz wenigen Fällen, wo man da wirklich Sorgen hat, wird das, glaube ich, immer klappen. Und die Kollegen aus den anderen Fachrichtungen, denen ist ja genauso daran gelegen, Patienten gut zu versorgen. Mhm. Die haben halt natürlich auch dieses Problem, dass die budgetiert sind und dass die häufig schon über ihre Regelversorgung hinaus arbeiten.
Ja.
Und dass sie dann natürlich auch berechtigterweise sagen, ja, Notfall hin oder her, wir bekommen kein Geld dafür. Das ist schon das,
was man jetzt merkt. Also ich finde schon, dass man in den letzten Monaten merkt, dass die Kollegen auch schon anfangen, anders zu arbeiten, dass die teilweise ihre Sprechstunde reduzieren, weil man muss nach Vertrag mit der KV, muss man, wenn man gesetzliche Versicherten behandelt, muss man 25 Stunden Sprechstunde anbieten.
Ja.
Mehr nicht. Aber wenn man jetzt realistisch ist, viele Ärzte arbeiten mehr als 25 Stunden Sprechstunde. Also wir haben, glaube ich, 30 bis 32 Stunden Sprechstunde, die wir anbieten. Und das machen viele Ärzte so, weil sich dann doch irgendwie lohnt, weil man die dann doch irgendwie bezahlt bekommt. Wenn man das aber nicht mehr bezahlt bekommt, dann muss man sich hochrechnen, lohnt es sich dann, mehr Stunden anzubieten.
Und genau, oder füllt man seine Zeit nicht sinnvoller, wenn man was anderes macht?
Ja, und das ist auch legitim. Und ich sehe, dass das jetzt schon anfängt. Das fängt bei der Allgemeinmedizin an, dass ich Kollegen kenne, die das machen. Es gibt Fachärzte, wo ich weiß, die reduzieren ihre Stunden. Ich kenne Fachärzte, die haben ihren Kassensitz abgegeben, damit die nur noch privat arbeiten können. Solche Sachen. Also es ändert sich jetzt schon. Und da frage ich mich, wie kriegen wir zukünftig schnell Patienten unter? Und wie lange wird die Wartezeit sein?
Ja, wenn jetzt Menschen oder wenn andere Ärzte in Rente gehen, muss man sich die Frage stellen, finden die noch Nachfolger? Finden nicht nur die Hausärzte, sondern ja auch die Fachärzte? Es wird sich alles in den nächsten Jahren zeigen.
Ja.
Lustige Info ist ja, dass das berechnet worden ist, dass diese Finanzlücke, die da jetzt gestopft werden soll mit den Maßnahmen, die beschlossen sind, dass die spätestens 2028 ja schon wieder da ist.
Ja. Vielleicht sollten wir jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen, weil sonst können wir mit der ganzen Folge wieder von vorne anfangen.
Genau. Das würde ich auch mal sagen. Wir fokussieren uns jetzt nochmal auf die schönen Dinge des Lebens und machen es nicht schlimmer, als es ist, und werden mal schauen, wie es so weitergeht.
Sollen wir dann einfach in die nächste Kategorie gehen, was uns die letzten zwei Wochen bewegt hat?
Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Ich habe ein neues Gadget an meiner Seite.
Ja, ich musste lachen, als ich das mitbekommen habe.
Ich habe nämlich jetzt eine Fitnessuhr.
Und ich erinnere mich an eine sehr kritische Kollegin, als wir diese Folge aufgenommen haben.
Ja, schau. Man muss das dann trotzdem mal austesten. Der Mensch ist ja fähig, auch mal Dinge zu verändern.
Sehr gut. Zumindest der gut adaptierte Mensch.
Wir waren ja zusammen, wir beide waren ja auf der Sportmedizin-Weiterbildung, ja, die übrigens sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
Auf jeden
Und
Fall.
Und da habe ich mich mit einer netten, wirklich netten Kollegin ausgetauscht, die auch mit einer Sportuhr für verschiedene Läufe trainiert hat und die mir das mal so ein bisschen gezeigt hat und erklärt hat, dass es für sie einen coolen Einfluss aufs Training gehabt hat. Und da ich ja sehr gerne Sport mache, habe ich beschlossen, ich werde das jetzt mal testen, habe mir schwuppdiwupp ein gebrauchtes Modell organisiert und bin jetzt in der Testphase seit 4 Wochen. Und deswegen muss ich jetzt auch gleich noch laufen gehen, weil meine Uhr hat mir das befohlen.
Man, nicht, weil es Spaß macht, nein, weil die Uhr sagt.
Genau, aber es macht auch Spaß.
Solange es Spaß macht, ne?
Ich hatte gerade schon gesagt, ich musste gestern Abend lachen, als ich beim Laufen immer da drauf geguckt habe, was jetzt der Puls macht und was jetzt, wie auch immer.
Also, das ist dann auch der nächste Lernschritt, den du haben wirst, dass du auch irgendwann merkst, okay, ich pfeffer jetzt die Uhr in die Seite. Keine Ahnung wohin und lauf einfach so, wie ich möchte.
Ja, so habe ich das ja eigentlich immer schon gemacht. Und das, was ich eigentlich herausfinden wollte, ist, macht das Sinn, das genau so zu machen, wie es mein Körper mir sagt? Oder gibt es vielleicht schon noch Dinge, die ich daran so ein bisschen verbessern könnte? Ich bin ja ein großer Freund von hör auf deinen Körper und nicht auf irgendwelche externen Gadgets. Ich werde weiter berichten, was dieser
Sonst musst du zukünftig einfach weiter mit sehr langsamen Freundinnen laufen, die dich dann runterdrosseln. Macht dann vielleicht mehr Spaß, als auf die Uhr zu achten.
Ja, also das waren
für die Freundin ist es dann Tempo-Runs, die mit dir veranstaltet werden.
Und du warst die letzten 2 Wochen nicht im Urlaub, da warst du schon wieder gearbeitet, ne?
Ja, ich hatte insgesamt 3 Wochen praxisfreie Zeit, nenne ich das. Einmal eine Woche Fortbildung, danach 2 Wochen Urlaub. Und dann jetzt seit 2 Wochen bin ich wieder da. Und was mir aber aufgefallen ist, und das fand ich irgendwie sehr wohltuend, die Reform ist echt bei Patienten angekommen, das finde ich jetzt nicht so wohltuend, aber was da die Konsequenz war, dass viele nochmal auf einen zugekommen sind und haben gesagt, ich wollte mich einfach mal bedanken. Und uns war das gar nicht so bewusst, oder mir war es gar nicht so bewusst, was jetzt gerade hier abläuft. Und wir wollten einfach mal Danke sagen. Und sie haben dann gefragt, was man tun kann.
Mhm.
Und wie man uns helfen kann. Und das fand ich total lieb, weil das kommt immer ab und zu mal vor, dass sich einer bedankt. Meistens, wenn es durch eine schwere Zeit ging. Aber dass es einfach mal so zwischendurch passiert, findet auch statt. Aber das war jetzt irgendwie in den letzten 2 Wochen gehäuft. Ja. Und das fand ich total schön, lieb. Und das tat richtig gut. Und da komme ich dann auch sofort zum nächsten Punkt. Was sollte man machen in der Hausarztpraxis? Und dann sollte man auf jeden Fall die Ärzte unterstützen. Und der Hausarztverband hat eine Aktion, auch die KV hat eine Aktion. Aber ich kenne jetzt die Website vom Hausarztverband aus dem Kopf. Das ist hausarztpraxen-retten.de. Da kann man seinen Abgeordneten im Kreis ermitteln und dem dann eine Mail schreiben. Man kann die vorgefertigte Mail auswählen, die bezieht sich zurzeit auf die Primärärzteversorgung, weil auch die soll jetzt neu gestaltet werden. Und das ist natürlich wichtig, dass man die Hausärzte vor Ort mit ins Boot holt. Aber auch da kann man seinen Unmut über die Gesundheitsreform nochmal kundtun und mit einfließen lassen. Also man kann die E-Mail auch abändern und das ist, denke ich, was man auf jeden Fall tun sollte, um den Hausarzt vor Ort zu unterstützen und auch das die anderen Ärzte zu unterstützen.
Genau, einfach die Ärzteschaft in der gesammelten Mehrheit, schönes Wort, die Ärzteschaft im Generellen, denn wir arbeiten ja alle zusammen, um Gesundheit zu schaffen und ja, ich glaube, alle Ärzte fühlen sich immer wohl, wenn Patienten das auch rückmelden und auch mal sagen, danke, dass sie da sind. Und
ja,
wir hoffen, dass wir es zusammen gut regeln können.
Ja, und es tat gut.
Schön.
Ja, sollen wir es dann dabei belassen?
Ja.
Bei so einer positiven,
genau.
Bei so einem
positiven mit einer positiven
Note
am Ende können wir sagen, wir sehen und wir hören uns bald wieder.
Ja, aber wir haben jetzt nochmal die zweite Hälfte unserer Sommerpause.
Genau, ich muss ja noch meinen Urlaub jetzt machen.
Genau, jetzt bist du dran.
Genau, bei mir wird jetzt ein bisschen gehandwerkert im Urlaub, da freue ich mich schon sehr drauf.
Den Kopf ausschalten und dafür die Hände arbeiten lassen.
Muss einfach nur so sägen und an nichts denken, das ist schön.
Obwohl, dann musst du auch mal Mathe machen. Maß sägt. Ich wollte gerade sagen.
Sonst haben wir hinterher viel Brennholz, aber nichts geschafft.
Und teures Brennholz.
Genau. Ja, damit würde ich mal sagen, bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns immer gerne unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt, alles mit Unterstrich.
Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.